der IT-Business-Podcast. Hören, was die ITK-Welt bewegt. Mit den spannendsten Themen aus der Schlüsselbranche der Digitalisierung.
Als Literaturwissenschaftlerin habe ich schon so einige Bücher gelesen, auch aus diversen Genres. Aber mein Lieblingsgenre ist das der Science-Fiction. Am faszinierendsten finde ich, dass sich Entwickler, Forscher und Wissenschaftler die Science-Fiction oft auch als Vorbild nehmen und deshalb ja Erfindungen bzw. Fiktion auch mal zur Realität werden kann. Bestes Beispiel dafür ist die bekannte Serie Star Trek, die bereits 1966 veröffentlicht wurde. Dort gibt es Kommunikatoren, die den heutigen Klapphandys recht ähnlich kommen, aber auch beispielsweise Flachbildschirme sind dort ganz alltäglich. Umso spannender finde ich, dass das Metaversum, der Begriff, den man gerade eigentlich überall hört und liest, auch aus einem Science-Fiction-Roman kommt. Und zwar aus dem Buch Snow Crash von Neal Stephenson, das 1992 erschien. Dort wird eine dystopische Zukunft beschrieben, in der Menschen sich in ein Metaversum flüchten, also in eine virtuelle Welt, weil die Realität nicht mehr so ganz lebenswert ist. Doch was ist der Begriff heute? Was verstehen wir unter Metaversum? Ist es ein Trend, ein Hype? Oder heute sogar schon Realität? Mein Name ist Sarah Böttcher, ich bin Redakteurin bei der IT Business und in dieser Podcast-Episode rede ich mit Dorian Wachsmann, wissenschaftlicher Mitarbeiter im Kompetenzzentrum Öffentliche IT am Fraunhofer Institut Focus über die Herausforderungen, Vorteile und einfach mal darum, was das Metaversum denn eigentlich so ist. Damit sich vielleicht auch bei Ihnen einige Fragezeichen in Luft auflösen.
Könntest du mir vielleicht bitte mal genauer erklären, was denn das Metaversum überhaupt ist?
Um ganz vorne anzufangen, müssen wir wahrscheinlich ein bisschen in der Geschichte zurückgehen und uns fragen, woher der Begriff kommt. Und der Begriff kommt aus der Science Fiction. Der wurde 1992 eingeführt von Neal Stephenson in einem Roman. Der Roman heißt Snow Crash. Und wenn man diesen Roman liest, dann merkt man relativ schnell, das ist eine Art dystopisches Szenario, was er da zeichnet. Also ein Zukunftsszenario, in dem die Menschen in einer relativ chaotischen Welt leben. Irgendwie die Mafia hat da irgendwie relativ großes Sagen und so weiter. Mhm. Und einen großen Aspekt dieses Buches ist das sogenannte Metaversum. Und das Metaversum bei ihm ist eine virtuelle Parallelwelt. Also wirklich, wie das Wort auch sagt, das ist eine Parallelwelt, in die sich die Menschen dann einloggen können. Und in dieser Welt dann quasi all das tun, was sie in ihrer realen Welt nicht mehr unbedingt tun können. Also sie haben dann da ein eigenes Grundstück, auf dem sie Häuser bauen können. Sie können da untereinander Handel führen, haben Orte, wo sie sich treffen, um zu feiern. Genau, daher kommt der Begriff und ist in seiner Definition also hauptsächlich genau das, eine virtuelle Parallelwelt. Das hat sich dann ja über die Jahre hinweg auf jeden Fall verändert. Und wir haben gesehen, dass sich unterschiedliche Unternehmen mit diesem Begriff auseinandergesetzt haben und versucht haben, ihn zu implementieren. Und wahrscheinlich das bekannteste Beispiel dafür ist, was wir heute kennen, Second Life. Second Life kam 2003 raus und die hatten damals tatsächlich das erklärte Ziel, das Metaversum zu bauen. Und dann hatten wir diese Idee, dass wir halt alles im Metaversum, also in dieser Second Life-Umgebung tun können. Und das ist ja, wie wir heute wissen, gescheitert. Ich meine, wer nutzt heutzutage noch Second Life?
Ja.
Genau, und deswegen haben sich jetzt in den letzten Jahren wieder Unternehmen um diesen Begriff herum versammelt, den erneut aufgegriffen, interpretieren den Begriff jedoch deutlich anders. Ja, und also eines der ganz großen Unternehmen, was sich damit ja auch marketingtechnisch stark mit dem Begriff jetzt verbindet, Facebook, die haben sich ja umbenannt in Meta und die versuchen im Prinzip nicht nur diese rein virtuelle Parallelwelt zu erstellen, sondern die virtuelle Welt und die physische Welt ein bisschen miteinander zu verknüpfen. Und ein Stichwort, was da immer wieder fällt, ist dann so das sogenannte Mixed Reality oder Extended Reality, wo wir dann beide Aspekte haben, die ineinander verschmelzen. Das ist auf jeden Fall ein großer Aspekt. Ein anderer Aspekt, der bei der Frage, was das Metaversum sein kann, eine große Rolle spielt, ist die Interoperabilität, die die Unternehmen propagieren. Und zwar geht es darum, dass wir ja momentan viele virtuelle Welten haben. Also wenn man zum Beispiel an Computerspiele denkt, wir haben Fortnite, wir haben Minecraft, wir haben all diese Spiele, die aber voneinander getrennt sind. Ein großes Ziel des Metaversums ist es eigentlich, all diese Dienste irgendwie miteinander zu verknüpfen und im Idealfall zu schaffen, dass eine Person aus einer Umgebung in eine andere Umgebung wechseln kann, all seine virtuellen Gegenstände mit transferieren kann. Und zwar ohne irgendwelche Barrieren.
Das Ziel ist also, dass es quasi ein Metaversum gibt und auch nicht mehrere. Weil das hatte ich mich nämlich auch schon gefragt. Wenn da jetzt jeder sein eigenes Metaversum aufbaut, dann haben wir ja irgendwann ganz viele Metaversen.
Genau, also wir haben da auf jeden Fall eine Art von Konflikt am Entstehen. Je nachdem, wenn du dir die theoretische Perspektive betrachtest, dann haben wir im Endeffekt ein Metaversum, aber wir haben jetzt aktuell gerade viele Akteure, die daran arbeiten, insbesondere halt diese großen Tech-Unternehmen, also ganz, ganz prominent Microsoft, Facebook, dann Epic Games, und die haben alle unterschiedliche Perspektiven, aus denen sie kommen. Also Epic Games, das sind die Entwickler von Fortnite, die haben also ganz stark diese Perspektive, wir haben jetzt ein Computerspiel, was viele, viele Menschen nutzen, und wir möchten dieses Computerspiel im Endeffekt um Features erweitern, die über das reine Spielen hinausgehen. Also wir wollen eine Umgebung schaffen, in der die Menschen miteinander interagieren, täglich zusammenkommen und einfach nur Elemente aus ihrem realen Leben ins Virtuelle übertragen, in dieser Spielumgebung. Währenddessen Facebook ja einen anderen Ansatz verfolgt. Ne? Sie haben ja auch eine Plattform, aber die Plattform ist ja deutlich stärker auf die soziale Interaktion ausgelegt. Und diese wollen sie jetzt quasi in eine 3D-Welt übersetzen, wenn man so möchte, ne? In eine virtuelle Welt übersetzen, sodass die Dienste, die sie jetzt haben, quasi immersiver erlebt werden können. Das ist so ein anderes Schlagwort, was im Kontext von Metaversum immer wieder fällt, was auch irgendwie ein zentrales Element ist. Wenn du dir das Internet heute anschaust, dann hast du halt häufig diese 2D-Plattformen, ne, auf denen du halt klicken kannst, Dinge schreiben kannst und so weiter. Und im Metaversum wäre das dann halt alles im Dreidimensionalen. Da hast du dann zum einen, also worauf man aufpassen muss, dass 3D-Umgebung nicht zwangsläufig heißt virtuelle Realität. Also du musst nicht zwangsläufig mit dieser Brille rumlaufen, sondern du kannst durchaus dir vorstellen, dass du mit dem Computer dann, also mit deinem Computerbildschirm ganz typischerweise, dich dann aber quasi durch eine 3D-Welt klickst. So. Und deswegen haben wir bei Facebook halt diese Perspektive, und bei Microsoft ist es dann eher so auf die Arbeitsumgebung ausgelegt. Wir haben ja mit Microsoft Teams auf jeden Fall schon eine Plattform, die sehr, sehr intensiv in der Arbeitsumgebung genutzt wird. Und diese wollen sie erweitern dieses Jahr, glaube ich, und wollen es Mesh nennen, um diese Arbeitsumgebung auch halt propagiert, immersiver zu erleben, sodass Leute sich dann in virtuellen Konferenzräumen treffen können und auch so hybride Lösungen anbieten, wo Leute dann, manche Leute halt in echt in einem Konferenzraum sitzen und andere dann halt als 3D-Avatar hineinprojiziert werden. Mal schauen, was das wird. Aber da haben wir zumindest drei verschiedene Perspektiven, die alle irgendwie mit das Metaversum propagieren oder halt als großes Ziel ansetzen, aber mit unterschiedlichen Ansätzen.
Dann ist quasi das Metaversum eine virtuelle Erweiterung der Realität, oder?
Eine virtuelle Erweiterung. Ja, es ist ein Aspekt davon, ne? Wenn du von virtueller Erweiterung der Realität redest, das ist Definition von Augmented Reality, würde ich sagen.
Stimmt.
Das ist ja auch ein großer Aspekt vom Metaversum, wenn du dir überlegst, dass mindestens Google an diesen Datenbrillen arbeitet, ne, mit denen du dann durch die Welt läufst und hast diese Brille auf und deine Realität, die du um dich herum hast, wird um virtuelle Elemente erweitert. Das ist ein Aspekt, der im Metaversum eine wichtige Rolle spielt. Aber ich denke, es ist wichtig, dass man sich klar macht, dass das Metaversum mehr ist. Also sicherlich, wie ich zu Beginn auch schon gesagt habe, wenn du 10 verschiedene Menschen fragst, wirst du 10 verschiedene Definitionen vom Metaversum bekommen. Aber für mich persönlich, wenn ich eine Definition geben müsste, würde ich sagen, das Metaversum ist im Endeffekt eine Plattform. Diese Plattform hat gewisse Eigenschaften, die erfüllt sein müssen, um diese Plattform Metaversum zu nennen. Diese Eigenschaften sind zum einen, diese Plattform muss sehr skalierbar sein, massiv skalierbar, dass quasi zu jedem Zeitpunkt eine beliebig große Anzahl von Menschen diese Plattform nutzen kann. Zusätzlich muss diese Plattform jederzeit zugänglich sein. Das heißt, da kommen dann so Aspekte mit rein, was wir auch heute mit 5G und dann auch mit 6G sehen, dass wir halt große Datenmengen mit einer geringen Latenzzeit überall hin streamen können, sodass jeder jederzeit Zugang zu dieser Plattform hat. Und dann kommt dieser große Aspekt mit der ganzen virtuellen Realität mit rein, nämlich diese Plattform muss immersiv sein. Immersion entsteht halt am besten dann, wenn man sich, also es ist ja quasi die Definition, dass man sich da fühlt. Ne? Und das geht halt in 3D-Welten deutlich, deutlich besser.
Ja.
Genau, und dann halt der letzte Aspekt, über den wir auch schon geredet hatten, dass halt diese Interoperabilität gegeben sein muss, dass quasi diese Plattform als Unterbau dient. Über diese Plattform hast du dann Zugriff auf unterschiedliche virtuelle Welten wieder. Diese Plattform verbindet diese Welten dann, so sehe ich das persönlich. Dann kommen noch so Dinge dazu, die insbesondere dann halt auch wieder für die Unternehmen interessant sind, dass da irgendwie eine Art von digitaler Ökonomie existieren muss. Wenn du dann also virtuelle Gegenstände kaufst, dann wirst du die ja irgendwie bezahlen müssen. Dann kommen dann auch wieder so Aspekte rein, Kryptowährungen, die ja wiederum auf Blockchain aufbauen. Deswegen ist das Metaversum aktuell für mich auch so eine Art von Zusammenführen von vielen Trends, die wir in den letzten Jahren auch schon beobachtet haben. Also dann insbesondere Blockchain.
Ja, auch die ganzen Vernetzungsgeschichten, also Internet of Things, dann klar, was wir ja schon gesprochen hatten, Virtual Reality, 5G, eigentlich so genau. All diese neueren Trends quasi, ja.
Genau. Einen zusätzlichen Trend, den ich auch noch erwähnen möchte, wenn du jetzt gerade auch von Augmented Reality geredet hast, sind so digitale Zwillinge oder dann halt auch größer gefasst Mirror World, wo Menschen dann versuchen oder auch aktuell schon tun, die reale Welt quasi im Virtuellen abzubilden.
Das ist ja dann auch zwingend notwendig, oder? Für so ein Metaversum, um die Immersionen zu erhöhen.
Das ist auf jeden Fall ein interessanter Aspekt, wenn du dann reale, quasi virtuelle Zwillinge von realen Objekten hast, dann fällt es auch leichter, dieses Extended Mixed Reality Element zu implementieren.
Du hast es ja gerade schon angesprochen, so digitale Ökonomie, aber auch digitale Güter. Also was ich jetzt halt schon ein bisschen gelesen habe, ist, dass man dort auch Immobilien kaufen kann.
Ja.
Und dann da irgendwie eigene Grundstücke hat. Ich finde das noch ein bisschen sehr verwirrend, um ehrlich zu sein, und kann mir das überhaupt nicht vorstellen, was man da mit so einer virtuellen Immobilie denn so tut. Aber es sind ja wohl schon sehr viele, die da sich für ziemlich viel Geld tatsächlich auch Grundstücke kaufen.
Worauf du anspielst, ist vermutlich eine spezielle Anwendung, eine Blockchain-Anwendung. Decentraland nennt sich die. Mhm. Es gibt auch noch andere, ich glaube Sandbox, aber Decentraland ist, glaube ich, die berühmteste, würde ich sagen. Die behaupten auch quasi das Metaversum gebaut zu haben, wenn man so möchte, wobei sich das dann halt beißt mit den Eigenschaften, die ich vorhin skizziert habe, die erfüllen sie halt nicht. Aber was sie haben, ist quasi ein virtuelles Land und auf diesem virtuellen Land gibt es Parzellen und diese Parzellen kannst du kaufen und zwar mit einer Kryptowährung, die heißt Mana. Und wenn du eine solche Parzelle kaufst, dann hast du danach das Recht, sie zu gestalten. Du kannst dann halt quasi irgendwas, dein eigenes Haus drauf bauen. Du kannst irgendwelche Dienste auch anbieten, wenn du möchtest. Mhm. Und Menschen, die Decentraland nutzen, loggen sich halt quasi auf dieser Plattform ein und bewegen sich dann auf diesem virtuellen Land und können deinen Ort besuchen, den du da gebaut hast. Und das hatte, glaube ich, Anfang des Jahres oder letztes Jahr irgendwann einen richtig großen Hype. Und dann haben da viele große Namen sich Grundstücke gekauft und die Preise sind teilweise durch die Decke gegangen. Ein ganz bekanntes Beispiel ist vielleicht Sotheby's, das ist ein Auktionshaus. Die hatten dann quasi virtuelle Auktionen veranstaltet in Decentraland, wo sie dann halt Kunst verkauft haben.
Vor welchen Herausforderungen steht denn aber das Metaversum? Ich meine, wir haben jetzt schon so das Thema Interoperabilität angesprochen, was natürlich auch, wenn so viele Player mitspielen, nicht gerade einfach ist. Aber vielleicht gibt es denn da noch andere technologische Schwierigkeiten gerade.
Ja, es gibt einen ganzen Haufen von Schwierigkeiten. Mhm. Also technologische Herausforderungen sind ja nur das eine. Es gibt auf jeden Fall die wirtschaftlichen Herausforderungen, um das nochmal ganz kurz auch nochmal klar zu machen. Also wenn wir uns zum Beispiel Apple anschauen, die verfolgen ja ein Geschäftsmodell, was sehr, sehr, also das Stichwort ist also Walled Garden mäßig. Die wollen ihre Nutzer in ihren Diensten halten und möglichst wenig Interaktion nach außen ermöglichen überhaupt erst. Und das steht ja dann diametral zu der Idee, zu sagen, wir haben jetzt irgendwie eine virtuelle Umgebung, in der alle gleichberechtigt agieren können. Selbst die anderen großen Unternehmen, die sich da jetzt positionieren, also insbesondere auch Facebook, ja, also das eine ist das, was sie nach außen hin kommunizieren. Und das ist halt, wenn man sich deren Chefpräsentation anguckt, so, ja, wir wollen ein inklusives Metaversum bauen, wo alle Menschen teilhaben können, wo ihre Daten geschützt sind, wo sie auch vor Hass und Gewalt geschützt sind. Und insbesondere auch sexualisierter Gewalt, das ist ja ein großes Thema. Und in immersiven Umgebungen wird es halt nur schlimmer. Und all das möchte Facebook in ihrer Plattform natürlich dann nicht haben. Sie stellen das nach außen hin so auch da. Aber was halt passiert ist, wenn man so einzelne großen Player hat, dann muss halt das Vertrauen auch da sein. dass sie genau sowas bauen können. Insbesondere Facebook hat ja so eine ganze Reihe von Skandalen in den letzten Jahren gehabt. Ich persönlich würde einem solchen Unternehmen zum Beispiel ungerne anvertrauen, eine solche Plattform zu bauen, weil eben aufgrund der all der genannten ja. Schwierigkeiten.
Braucht es dann nicht irgendwie eine übergeordnete Instanz oder vielleicht einen Rat, in dem die Großen alle zusammensitzen und an einem Tisch sich hier ein tolles Metaversum ausdenken?
Ja, das ist ich weiß gar nicht, ob das utopische Vorstellung ist. Oder ob man das möchte, es wäre dann so ein bisschen
Oligopol.
Ja, genau. Holistische Struktur, wo du halt einige wenige Player hast. Und es gibt so eine Art Gegenbewegung, wenn man das so sagen kann, die sich jetzt unter dem Begriff Web3 formieren. Die wollen ein dezentrales Internet aufbauen, quasi eine Demokratisierung des Webs, so nennen sie das. Mhm. Auch auf Blockchain-Technologie, weil sie halt sagen, mittels Blockchain-Technologie hast du vor allem erstmal ein großes Feature und das ist halt diese Zurückverfolgbarkeit und mittels dieser schaffst du halt Transparenz. Also es gibt dann keine einzelnen Plattformen mehr, die auch ihre Daten geheim halten und keiner weiß mehr, was sie alles eigentlich über mich wissen, sondern in einer Blockchain-Struktur ist all das halt offen einsehbar. Mittels dieser Technologie wollen sie Anwendungen bauen, die demokratisch strukturiert sind. Und damit quasi den NutzerInnen die Macht über ihre Daten zurückgeben. In diesem Kontext, wenn man ein Metaversum aufbauen würde, was auf dieser Struktur basiert, dann hätte man halt ein inhärent dezentrales Metaversum, wo im Idealfall, wenn du darüber nachdenkst, dass du dann vielleicht noch offene Protokolle hast, offene Standards, die jeder Mensch frei nutzen kann, dann hast du dann auch die Möglichkeit, dass kleine Unternehmen wirklich gleichberechtigt an diesem Ding mitarbeiten können. Und so ein bisschen wie das Internet, wie es ursprünglich mal gedacht war, dass jeder irgendwie was beitragen kann, dadurch dann halt ein großes Konstrukt entsteht, ohne dass es eine Entität gibt, die alles beherrscht. Die Gefahr sehe ich aktuell sehr stark bei den Entwicklungen des Metaversums, dass es eben nicht dezentral aufgebaut ist, sondern dass du halt einige wenige zentrale Player hast, die an alles kontrollieren und auch an allem profitieren. Das muss man sich ja auch immer wieder klar machen, dass das Ziel von solchen Unternehmen im Endeffekt immer profitorientiert hat. Das ohne das jetzt bewerten zu wollen, aber das ist deren Ziel. Und das Geschäftsmodell aktuell ist halt hauptsächlich über Werbung, über die Daten, die die Plattformen sammeln. Und wenn man jetzt ein Metaversum hat, was von einer Entität kontrolliert wird, dann wird sich dieses Datensammeln ja noch um ein massives steigern lassen. Entsprechend dann auch wahrscheinlich die Profitmaximierung. Wenn das die Hauptmotivation ist, so ein Ding zu bauen, dann weiß ich nicht, wie sehr ich daran partizipieren möchte.
Passt ja dann so wieder zur Dystopie.
Ja, absolut, genau. Dann würde sich der Kreis schließen und wir wären wieder am Anfang bei Neal Stephenson Roman, wo wir dann irgendwie so ein sehr, sehr dystopisches Szenario haben. Und da gibt es, glaube ich, auch ein Unternehmen, was all das quasi gebaut hat.
Ja, und wer steckt denn dann hinter dieser Demokratisierungsbewegung, hinter diesem Web 3.0?
Insbesondere Blockchain-Unternehmen, beziehungsweise diese Anbieter von D-Apps, nennt sich das, Decentralized Apps. Okay. Die halt Anwendungen auf Blockchain-Technologie bauen. Also große Namen fallen mir jetzt so spontan nicht ein, aber es sind eher so junge Unternehmen, die auch eher noch nicht so dermaßen im Fokus stehen, würde ich sagen.
Also ich kenne mich mit Blockchain nicht so aus, muss ich ehrlich sagen. Da wird ja aber immer nachgesagt, so die Nachhaltigkeitsaspekte, verbraucht so viel Strom und wir werden ja, unser Stromverbrauch wird sich so oder so erhöhen und dann haben wir auch noch die Blockchain, die da nochmal eins draufsetzt. Was hältst du denn von diesem ganzen Nachhaltigkeits-Blockchain-Aspekt?
Also Blockchain an sich ist nicht zwangsläufig mit hohen Stromkosten verbunden, sagen wir so. Das Beispiel, was immer wieder angebracht wird, ist halt Bitcoin. Und Bitcoin basiert auf einem Prinzip, das nennt sich Proof of Work. Da geht es quasi darum, eine Blockchain ist ja quasi, also wie der Name auch sagt, eine Chain aus Blöcken. Mhm. Und die Frage ist dann immer, wer darf den nächsten Block an diese Chain anhängen? Um das herauszufinden, gibt es dann verschiedene Algorithmen, die angewendet werden. Und zum Beispiel bei diesem Proof-of-Work-Algorithmus, den Blockchain verwendet, muss halt ein mathematisches Rätsel gelöst werden. Und das ist inzwischen so kompliziert, dass extrem viel Rechenkapazitäten gebraucht werden, um dieses Rätsel zu lösen. Mhm. Entsprechend ist der Reward auch so, dass sich das halt noch dann rechnet, ne? Aber das ist halt ein inhärentes Problem bei Bitcoin. Und es gibt aber Blockchains, die auf anderen Algorithmen basieren, die bestimmen, wer den nächsten Block anhängen darf. Und da gibt es Algorithmen, da ist halt momentan hauptsächlich Proof of Stake im Gespräch, oder das wird ja auch schon umgesetzt in vielen Blockchains, wo der Stromverbrauch halt um ein Vielfaches geringer ist. Da sehe ich dann nicht zwangsläufig das riesige Nachhaltigkeitsproblem. Aber Im Kontext vom Metaversum wiederum auf jeden Fall. Weil Metaversum ist ja nicht nur eine Blockchain. Metaversum ist ja vor allem auch ganz viele Server, die diese 3D-Umgebungen, die du dann da hast, rendern zum Beispiel, ne? Und die dafür sorgen, dass viele NutzerInnen gleichzeitig auf irgendwelchen Plattformen miteinander interagieren können. Was ja ein ganz großes Problem ist, was wir auch heute schon sehen, sind dann diese Rechnerfarmen und auch die Rechenzentren. Und da ist der Stromverbrauch sehr, sehr groß. Und da haben wir auch große Probleme. Es ist halt aktuell noch nicht in der Diskussion, würde ich sagen, noch nicht so hundertprozentig angekommen. Also es ist kein Thema, was jetzt aktuell viele Leute beschäftigt, wenn sie über das Metaversum nachdenken.
Der Nachhaltigkeitsgedanke.
Genau, der Nachhaltigkeitsgedanke. Mhm. Der ist da, würde ich sagen, nicht so präsent.
Ja, ich denke, das sind andere Dinge präsenter, auch die Herausforderungen, wo wir schon angesprochen haben. Ich habe auch viel eben über Rassismus und Sexismus gelesen, dass es da wirklich ein großes Problem ist, allgemein in diesen virtuellen Welten. Ich denke, über die Nachhaltigkeit wird halt dann doch irgendwie immer erst am Ende nachgedacht. Zumindest war das bisher so. Und so wie es aussieht, ist es beim Metaversum genau gleich.
Es gibt jetzt auch auf jeden Fall allgemein gesprochen immer mehr Bemühungen, Digitalisierung und Nachhaltigkeit gemeinsam zu denken. Es gab jetzt vor 2 Wochen zum Beispiel in Potsdam die erste Clean IT-Konferenz. Da wurde darüber nachgedacht, wie man zum Beispiel Software schreiben kann, sodass sie ressourcen- oder energieeffizienter arbeitet und all das. Aber wir sind da halt wirklich relativ stark in den Anfängen erst und beginnen erst diese 2 riesigen Querschnittsthemen, die irgendwie unsere gesamte Gesellschaft ja auf jeden Fall massiv beeinflussen und beeinflussen werden, wie man die auch zusammendenken kann. Ja? Also wie man auch Digitalisierung vielleicht auch zum Nutzen von Nachhaltigkeitszielen einsetzen kann. Ne? Das ist ja auch ein großes Thema. Genau, aber das hat jetzt erstmal mit dem Metaversum, glaube ich, relativ wenig Anhalt.
Da habe ich ja auch, das ist jetzt auch ein anderes Thema, aber mit diese Gaia-X-Projekte oder Initiative, da gibt es ja auch einige, die versuchen, Digitalisierung und Nachhaltigkeit zu verknüpfen. Also es ist auf alle Fälle auch spannend, was da in die Richtung passiert.
Ein kleiner Punkt noch vielleicht. Es gibt halt durchaus Leute, die sagen, das Metaversum kann für Nachhaltigkeitsziele von Vorteil sein. Und zwar insbesondere in solchen Punkten, wo man sagt, was wir jetzt auch schon gesehen haben, besonders während Covid, wo halt viele Konferenzen dann ins Digitale verschoben wurden und Leute halt nicht mehr irgendwie über die halbe Welt geflogen sind, um sich zu sehen. Und wenn man jetzt halt wirklich schaffen würde, eine Plattform zu bauen, die wirklich immersiv ist, die halt wirklich ein annähernd 1:1 Gefühl von Präsenz erzeugt, dann könnte man sich fragen, ob man Konferenzen zum Beispiel überhaupt noch braucht und dadurch dann halt eventuell all diese Reisen, insbesondere Geschäftsreisen, die machen ja einen großen Teil dann doch aus, sich sparen kann. Also das ist zumindest so eine Argumentation, die gefahren wird.
Ja klar, vor allem zu so Großveranstaltungen oder Messen oder so, da kommen ja Hunderte von Menschen von überall her teilweise bei diesen Fachmessen. Und wenn es dann alles virtuell über Avatare und oder Hologramme dann irgendwann mal funktioniert, klar spart man sich da viel. Aber dieses Metaversum hat ja dann eigentlich Einfluss auf jeden Bereich, sei es privat oder beruflich. Also wir haben jetzt gerade über Kommunikation gesprochen, über diese ganzen Konzepte rum um New Work, aber eben auch die soziale Komponente haben wir schon ein bisschen angesprochen. Das ist ja dann quasi ein Trend, Konzept, Plattform, wie auch immer, die dann wirklich tatsächlich jeden Bereich unseres Lebens betrifft.
Ja, das stimmt. Aber in gewisser Weise tut das Internet das ja jetzt auch schon.
Stimmt.
Meine Arbeit findet fast ausschließlich am Rechner statt. In meiner Freizeit sicherlich versuche ich mich auch möglichst viel in der realen Welt quasi mit Menschen noch zu treffen. Aber der Shift ist auf jeden Fall schon da. Und das Metaversum soll das halt nur noch, also in gewisser Weise auch nur noch verstärken. Und eventuell dann halt intensiver erlebbar machen, so, wenn man
optimieren
sagen kann. Optimieren kann, ja, vielleicht auch das. Ja. Es ist nicht von einem Moment auf den anderen, dann ist es so, sondern es ist halt immer ein Prozess und die Entwicklung ist fließend und wir bewegen uns von Tag zu Tag irgendwie ein Stück weiter in eine Richtung und im Endeffekt, wie sehr wir uns auch über die letzten Jahre verändert haben, kriegt man immer erst dann mit, wenn man wirklich diese größeren Zeitsprünge sich anschaut und sich fragt, zum Beispiel vor 50 Jahren, das kann man sich ja heutzutage gar nicht mehr vorstellen, wie die Menschen gelebt haben. Das ist ja, also so ganz, ganz ohne Internet, das ist ja völlig, also für unsere Wahrnehmung halt was Seltsames. Und genauso kann man das dann halt auch in die Zukunft projizieren. Und deswegen ist es sehr, sehr schwer vorstellbar, wie wir uns in 20 Jahren dann miteinander interagieren werden.
Klar, es ist ein Prozess, es entwickelt sich, es dauert. Du meintest schon, jeden Tag nähern wir uns da mehr an. Jetzt zu fragen, wie lange es dauert, bis wir ein Metaversum haben, ist, ich weiß, eine blöde Frage, aber vielleicht könntest du mal so ein bisschen in die Zukunft schauen. Wann denkst du, sind diese technologischen Hürden vielleicht nicht mehr so hoch oder wann können wir dann oder auch ein normaler Mensch da ein bisschen irgendwie mit interagieren und nicht halt nur die Großen? Also wann ist es nicht so ein abstrakter Begriff, sondern wann wird es zumindest ein bisschen Realität?
Also jetzt in näherer Zukunft, ich würde mich da tatsächlich an dem orientieren, was das Wahrscheinlichste ist, ist, dass große Tech-Unternehmen jetzt graduell ihre Angebote in 3D-Angebote umbauen werden. Da kommt halt dieses Jahr von Microsoft dieses Mesh, wenn es denn kommt, ja. Da werden wir dann eventuell zum ersten Mal Microsoft Teams nutzen, dass wir so eine Art hybride Konferenzen zum Beispiel haben. So, da kriegt man sicherlich mal eine Intuition dafür. Dann ein bisschen weiter in die Zukunft blickend, wenn wir uns angucken, was Facebook propagiert. Die haben gesagt, dass sie hoffen, in 10 bis 15 Jahren wirklich ein Metaversum mit all seinen Elementen, so wie sie sich das vorstellen, zu haben. Das ist ja dann also in unserer Zeitrechnung sehr, sehr lange noch. Aber in diesen 10 bis 15 Jahren wird ja auch, wie ich schon gesagt habe, das alles nach und nach sich entwickeln. Und da glaube ich schon, dass wir jetzt in den auch in den nächsten 3 bis 5 Jahren eine ganze Menge Änderungen sehen werden, wie wir Plattformen nutzen. Ich glaube, das ist das Erste. Wenn wir uns erstmal angewöhnt haben, uns in 3D-Umgebungen klassisch zu bewegen, dann wird es vielleicht ist es auch so, dass der Begriff komplett stirbt. Das kann ja auch sein, dass es jetzt im Endeffekt so ein Hype-Ding war. Aber was ich schon glaube, ist, dass die ungefähre Richtung, in die wir uns bewegen, dadurch besser einfach mal skizziert wird. So.
Dass es definitiv die Richtung sein wird, wie es dann auch immer heißt.
Genau.
Und wer dann da vielleicht der Hauptakteur ist oder ob es vielleicht dann doch mehrere Akteure gibt, kann sich zeigen.
Es hat halt einfach schon einen ganzen Haufen Vorteile. Also insbesondere für den Nutzer oder die Nutzerin, diese Immersion, sodass du halt einfach auch, wenn du zum Beispiel aus Arbeitsperspektive schaust, dass du einfach deutlich besser mit anderen Menschen interagieren kannst, aber eventuell auch deutlich effizienter deine Arbeit ausführen wirst können. Mhm. Das klassische Beispiel ist vielleicht, wenn du jetzt sagen wir ein Architekt bist, ja, oder im Haus generell in Construction-mäßig arbeitest, wo du dann im Idealfall halt das Haus erstmal im Virtuellen baust. Und dann hast du eine virtuelle Konstruktion und kannst dann schon sehen, genau, okay, da und da gibt's Probleme, das und das funktioniert nicht. Wir haben ja all diese Großbauprojekte, die wahnsinnig gescheitert sind, wo wir Unmengen an Geld rein versenken. Und vielleicht könnte sich all das sehr, sehr stark optimieren lassen, wenn man das halt vorher erstmal im Virtuellen auf eine effiziente Art und Weise bauen könnte. Sowas zum Beispiel kann ich mir sehr gut vorstellen, dass das kommen wird. Das ist die NutzerInnenperspektive und aus der Unternehmensperspektive ist es halt schon eine Art von Goldgrube. Daten sind ja das neue Gold oder so, sagt man das nicht so. Und wenn du halt so eine Plattform hast, dann wirst du halt noch unendlich viel mehr Daten generieren können. Und das ist ein großer Treiber und deswegen glaube ich, wird es auf die eine oder andere Weise auch kommen.
Was ich mich jetzt nur noch so frage, es gibt ja auch so Probleme, die mit dieser ganzen, vielleicht nicht direkt mit der Immersion oder nicht auch nicht direkt mit 3D-Welten, aber doch mit der Nutzung des Internets oder der Plattformen natürlich kommen, die es halt vorher nicht gab. Also so soziale, psychische Probleme. Theoretisch kann sich das ja dadurch dann noch mehr verbreiten, verstärken, wie auch immer, wenn wir alle irgendwie mit 3D-Brillen rumlaufen, um das jetzt vielleicht ein bisschen überspitzt zu stellen.
Absolut, ja. Also spielst du auch auf so psychologische Probleme an, insbesondere von jungen Menschen, die halt
Das sind die aktuell am meisten 3D-Brillen nutzen. Habe ich mir auch letztens eine Studie angeguckt, so groß ist die Verbreitung von 3D-Brillen jetzt im Privaten nicht. Und wenn, dann sind es tatsächlich die jüngere Generation. Aber genau die hat halt eben auch mit solchen Problemen zu kämpfen.
Ja, ich glaube tatsächlich nicht, dass die 3D-Brillen in dem Fall das große Problem sind, sondern es ist eher das Problem, wie diese Plattformen aufgebaut sind, wie sie dafür sorgen, dass Menschen auf diesen Plattformen aktiv bleiben. Und da sind ja psychologische Hintergedanken dabei, wie du so eine Interaktion für den Nutzer oder die Nutzerin aufbaust, wie du sie halt auf dieser Plattform hältst und wie du halt über Gefühle stimulierst. So. Da sind halt psychologische Tricks dabei, die inhärent schädigend sind. So. Ich glaube, das kann man so sagen. Entsprechend muss es da auf jeden Fall ein Shift geben, weil das ist ein Riesenproblem. Absolut. Und je immersiver diese Plattform werden, desto schlimmer wird es nur. Ich weiß nicht, was da passieren muss. Ich glaube nicht, dass die Unternehmen von selbst einlenken werden, was das angeht. Und der Schaden, der wird nur größer werden. Und man wird ihn wahrscheinlich auch erst in den nächsten 5 bis 10 Jahren dann sehen, umso stärker. Und dann wird es vermutlich irgendwann von staatlicher Seite irgendeine Art von Reglementierung geben müssen.
Ja, ich wollte gerade fragen, wen siehst du denn da in der Pflicht? Den Staat?
Ich denke, dass die Unternehmen, also insbesondere halt diese großen Tech-Unternehmen, von denen ich jetzt immer wieder spreche, dass sie gezeigt haben, dass sie nicht bereit sind einzulenken, diese Schädigungen der jungen Menschen billigend in Kauf nehmen, um ihre Geschäftsmodelle zu optimieren und Profitmaximierung zu betreiben. Wenn diese Unternehmen halt nicht von selbst ihre Geschäftsmodelle ändern, dann ist die einzige Möglichkeit, dass halt von außen Reglementierungen stattfinden, die dann da halt eingreifen.
Ja, das sehen wir ja jetzt schon, dass es da
immer wieder zumindest Bemühungen gibt. Ja.
Genau.
Die Marktmacht ist halt schon sehr, sehr groß und sehr, sehr zentriert. Und das ist irgendwo auch schade. Weil
wobei auch versucht wird ja natürlich, gegen diese Marktmacht vorzugehen. Nur die Frage ist immer, funktioniert das? Wie weit geht das? Und bringst du im Endeffekt was? Abschließend, was wünschst du dir vom Metaversum? Du siehst also mehr die Vorteile wie die Nachteile, die entstehen können.
Ja, also man kann ja mal versuchen, so ein utopisches Szenario zu skizzieren. Also ich persönlich hoffe, dass sich tatsächlich diese Web3-Bewegung auch noch zumindest stärker durchsetzen wird oder dass da irgendwo eine Art von Kompromiss stattfindet, dass sich die Lager irgendwie auch miteinander vielleicht arrangieren. Ja, dass man ein inhärent dezentrales Netz hat, was nicht darauf basiert, dass es 1, 2, 3, 4 große Unternehmen gibt, die alles kontrollieren und dass wir dann uns darauf einigen, dass es offene Standards gibt, offene Protokolle, die jeder Mensch nutzen kann. Wenn man sich auf sowas einigen kann, dann wird es, glaube ich, von selbst einen Prozess geben, wie es ihn damals beim Internet gab, wo halt viele Menschen dann damit in Kontakt kommen, ihre eigene Website damals zum Beispiel gebaut haben, ne? Und dadurch, wie halt ursprünglich auch angedacht war, wirklich dezentral jeder seinen eigenen Anwendung hatte oder in dem Fall halt Website. Und wenn man sowas schafft, dann kann es, glaube ich, durchaus viele Vorteile haben und wir können uns in der Zukunft vorstellen, insbesondere was auch diese ganze Mixed-Reality-Sache angeht, da finde ich, gibt es ganz, ganz tolle Anwendungsgebiete. Mhm. Ich finde mal diese Videos auch total cool, wo dann Leute irgendwie mit dem Fahrrad durch die Stadt fahren und so eine Datenbrille aufhaben und dann irgendwie überall noch so zusätzliche Informationen einploppen. Im Idealfall nicht irgendwie zur Hälfte Werbung sind. Das wäre nämlich ein absolut Desaster, wenn man halt plötzlich auch so in seinem Alltag noch mehr Werbung hätte. Ich glaube, da gibt es auf jeden Fall viel, viel, viel Potenzial und ich hoffe einfach, dass sich das da in die richtige Richtung entwickeln wird. Ja.
Also an sich klingt es total cool und unter den Voraussetzungen oder die Bedingungen, die du am Anfang skizziert hast, glaube ich, könnte es schon ziemlich interessant werden und mal schauen, wie sich das alles so entwickelt.
Also so oder so, unsere Zukunft wird, glaube ich, sehr interessant werden mit all diesen Dingen, die in so kurzer Zeit um uns herum passieren, virtuell und real. Ich glaube, langweilig wird uns allen nicht in den nächsten Jahren.
Und ich hoffe, Ihnen hat diese Podcast-Episode genauso gut gefallen wie mir. Bei mir sind definitiv ein paar Fragezeichen weniger da. In 2 Wochen kommt die nächste Folge des IT-Business-Podcasts. Bis dahin, alles Gute.
Der IT-Business-Podcast. Hören, was die ITK-Welt bewegt. Der Audiopool mit den spannendsten Themen aus der Schlüsselbranche der Digitalisierung. Jetzt abonnieren auf Spotify, Soundcloud, YouTube, Deezer und iTunes.